Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Spannendes von Menschen und ihrer Arbeit.
Willkommen zurück bei den Arbeitswelten. Am Mikrofon ist Philipp Eins. Kühlschränke bestellen automatisch Lebensmittel in einem Online-Supermarkt. Backöfen wählen die idealen Temperaturen aus, um den perfekten Kuchen zu backen. An solchen Geräten arbeiten die Kolleginnen und Kollegen von BSH Hausgeräte. Mit einem von ihnen bin ich heute bei der IG Metall in Berlin-Kreuzberg verabredet, mit Frank Droge.
Hallo Frank, grüß dich.
Hallo Philipp, grüße dich.
So, du bist ja der Experte für Haushaltsgeräte. Wollen wir einfach mal einen Kaffee uns holen und dann mal schauen, was die IG Metall hier für eine Kaffeemaschine aufbietet?
Ja, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. So, ich drücke mal auf die Taste.
Frank ist Qualitätsingenieur und Betriebsratsvorsitzender bei BSH in Berlin. Hier werden vor allem Waschmaschinen und Wäschetrockner entwickelt. Frank meint, die Zukunft der Küchen und Waschräume ist smart, vernetzt, aber auch ökologisch.
Ist so ein Vollautomat eigentlich sehr sparsam und umweltschonend?
Das ist eine gute Frage. Der ist mehr oder weniger sparsam wie eine Kaffeemaschine. Der hat ein Mahlwerk drin und eine Heizung, um den Kaffee zu brühen. Ja, es gibt sicherlich, also Wasser trinken wäre energiesparender. Aber
ganz so streng wollen wir mal nicht sein. Aber wie es wohl bei Frank zu Hause in der Küche aussieht, vernetzte Kühlschränke und sparsame Garkocher?
Bei mir zu Hause in der Küche, die ist ziemlich klein und die ist ziemlich vollgestopft, aber ich habe jetzt noch keinen Kühlschrank, der was bestellt und kein Herd, der automatisch sich Rezepte runterlädt und auch die Waschmaschine muss ich noch bestücken. Also ich bin da mehr so der klassische Nutzer.
Und die wäscht nicht von alleine irgendwie per WLAN, das gibt es ja auch?
Das gibt es, aber meine Waschmaschine macht das nicht. Also ich bin da vielleicht so der klassische Konsument, auch wenn ich in der Branche arbeite.
Das geht wahrscheinlich vielen so, aber das wird sich in Zukunft ja womöglich verändern. Die Haushaltsgeräte sollen nicht nur vernetzt sein, sondern die sollen auch vor allem sparsam sein. Die sollen Energie sparen. Was habt ihr da schon erreicht bislang?
Also die Vergangenheit war davon geprägt, dass es so einen Wettlauf gab über Energieeffizienz. Also die Waschgeräte, die wir konstruieren, müssen immer sparsamer im Wasserverbrauch, immer sparsamer im Stromverbrauch werden. Und das ist ja an einem Label festgemacht und diese Labelwerte A++, Triple+ und was es alles gibt, verändert sich ja von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und das ist so ein Wettbewerb, den man mit den Herstellern macht. Dann geht es über Beladungsmenge, eine Waschmaschine muss möglichst viel Wäsche reinbekommen. Ich weiß nicht, wofür man vielleicht Waschmaschinen braucht, die 10 Kilo Beladungsmenge haben, und über die Schleuderdrehzahl. Also je höher, weiter, schneller, das ist jetzt das Thema bei den Hausgeräten, zumindest bei unseren Waschmaschinen. Und das ist so ein Wettbewerb, der jetzt darauf abzielt, energiesparender zu werden. Aber wir sind im Moment noch weit davon entfernt, so eine ganzheitliche Betrachtung zu machen.
Also Was meinst du mit ganzheitlicher Betrachtung?
Wie ist der Energieeinsatz von so einem Waschgerät von der Produktion bis zum Ende der Lebensdauer? Wie viel Energie wird aufgewandt, um das Gerät herzustellen und nachher dann wieder zu recyceln möglicherweise? Wir schauen einfach, was braucht eine Waschladung an Energie. Ich denke, das wird die Herausforderung für die Zukunft zu sein, da diese ganz einheitliche Betrachtung zu machen und die Fertigung bzw. den Kreislauf der Geräte darauf abzustimmen.
Ich meine, dennoch kann die Vernetzung, die Digitalisierung da ja auch bei helfen, indem sie eben Effizienz steigert, oder? Ich meine, was habt ihr da so im Petto? Woran arbeitet ihr da?
Also wir arbeiten tatsächlich an der Vernetzung von Geräten. Da geht es einmal darum, auftretende Fehler vielleicht schon zu erkennen, weil ein ganz großes Problem ist, wenn du nach Hause kommst und die Waschmaschine funktioniert nicht. Klassiker ist, du kommst aus dem Urlaub, der Wäscheberg ist da, es funktioniert nicht. Und wenn die Waschmaschine dann vielleicht schon im Vorfeld erkannt hat, hier dieses oder jenes Bauteil durch einen Sensor detektiert, könnte ausfallen, dass der Service sich dann schon vorher bei dir meldet und du eine Reparatur deines Gerätes bekommst, bevor es ausfällt. Dann ist ja so ein Waschgerät programmgesteuert. Das heißt, da ist eine Software hinterlegt, die das Programm steuert und die Waschtechnik entwickelt sich weiter, Programme ändern sich und über die Vernetzung wäre es jetzt möglich, dir da immer ein Update drauf zu machen und entsprechend die Waschprogramme dem Stand der Waschtechnik anzupassen.
Das heißt, dass man mit ausgeklügelten Waschtechniken womöglich auch ein bisschen Wasser sparen kann.
Genau, also durch Waschtechniken kannst du Wasserenergie sparen und da gibt es halt immer wieder in der Forschung, in der Entwicklung Fortschritte. Und sind wir mal ganz ehrlich, so ein Waschgerät hat sich im Maschinenbau die letzten 50 Jahre nicht wirklich revolutionär verändert. Und wenn man durch geschickte Anwendung von Software dann ein Gerät updaten kann und auch die Waschtechnik updaten kann, dann wäre das ein Gewinn für den Verbraucher und ein Gewinn für die Umwelt, weil wir dann mit einem vielleicht nicht mehr ganz aktuellen Gerät die Waschtechnik der heutigen Zeit abbilden können.
Jetzt hast du gerade über die Digitalisierung gesprochen, recht positiv. Also wir können damit Ressourcen schonen, wir können Energie sparen. Aber die Digitalisierung ist ja selber auch ein Quell des Ressourcenverbrauchs. Also ich habe das mal nachgelesen, Internetrechenzentren verbrauchen mittlerweile rund 152 Milliarden Kilowattstunden. Und mal zum Vergleich, so ein Ein-Personen-Haushalt hier in Deutschland verbraucht gerade mal 1600 Kilowattstunden. Also einen absoluten Bruchteil kann man sich kaum vorstellen. Ist die Vernetzung zugleich fortschrittlich, aber auch umweltschädlich?
Das ist eine interessante Frage. Natürlich hat immer alles zwei Seiten. Ich glaube, wir können uns die Frage stellen, wir werden die Vernetzung nicht aufhalten. Aber wenn ich jetzt schaue, was an Ressourcen tatsächlich eingespart werden kann, besteht auf alle Fälle eine Chance. Also jetzt zu sagen, wir vernetzen nichts und machen so weiter wie bisher, glaube ich, wird nicht der richtige Weg sein.
Auf gar keinen Fall. Aber es hat eben zwei Seiten. Ne? Das heißt, das eine, was wir auf der einen Seite einsparen durch Digitalisierung, verbrauchen wir womöglich auf der anderen Seite mit Rechenzentren und müssen da irgendwie letztendlich zum positiven Ergebnis kommen.
Aber das wäre jetzt praktisch der Ansatz, wie mache ich Rechenzentren CO2-neutral? Ja, da gab es vor zwei Wochen gab es einen Bericht im Morgenmagazin. Da ist ein Rechenzentrum in einem Gewächshaus angebaut gewesen und mit der Abwärme sind dann Algen gezüchtet worden und die Algen binden dann wieder CO2. Also es bewegt sich ja gerade auf allen Ebenen und auf alle Fälle für die Hausgerätebranche ist das nicht das Allheilmittel. Also ich glaube jetzt nicht, dass so wahnsinnig viel Kundennutzen darin steckt, wenn alle Hausgeräte vernetzt sind, außer dass vielleicht Geschirrspültabs für den Geschirrspüler nachbestellt werden. Aber als Hersteller, denke ich, ist das ein großer Nutzen, weil wir dann Leistungen anbieten können und praktisch immer Zugriff zu den Geräten haben. Das hört sich jetzt so ein bisschen an, wie wir überwachen alles. Ja, also wenn wir das richtig machen, Philipp, wüssten wir, welche Waschprogramme du am meisten benutzt und wie oft du das benutzt und könnten dir Empfehlungen dann geben. Aber ich würde es jetzt mal eher als Ansatz nehmen, dass wir die Geräte, den Service besser bieten können und die Lebensdauer der Geräte verlängern, die Geräte updaten können und somit einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten. Das heißt aber auch, jedes einzelne Gerät ist dann länger im Markt. Und als Hausgerätehersteller ist das natürlich ein Problem. Bisher leben wir davon, viele Geräte zu produzieren und zu verkaufen. Und das wird die Herausforderung für die Zukunft sein, dass wir zum einen ressourcenschonend Geräte produzieren, im Markt halten, Service bieten, die Lebensdauer verlängern. Man kann ja auch überlegen, muss jeder selbst eine Waschmaschine haben? In Ballungszentren haben wir Single-Haushalte. Da macht es Sinn, dann auch über die Vernetzung vielleicht Waschpartnerschaften irgendwie zu kreieren, dass die Leute sich abstimmen.
Oder eine Waschmaschine im Keller, die alle nutzen können. Kennt man zum Beispiel in der Schweiz, ist das üblich.
Über die App gemeinsam nutzen. Man kann sich dann Slots buchen, wo man die Waschmaschine nutzen kann. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Produktion, die vielleicht sich umstellen muss in, wir produzieren nicht neu, sondern wir arbeiten Geräte auf. Bis dahin, dass man sich vorstellen kann, die Leute, die jetzt in der Produktion arbeiten, sind im Zuge, was wir jetzt Transformation nennen, werden umgeschult, um Service anzubieten oder Ähnliches.
Was du da ansprichst, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Haushaltsgeräte sind ressourcenschonend, wenn sie lange halten. Gleichzeitig kennen wir das Ärgernis, wir kaufen uns einen Fernseher, 2 Jahre hat er Garantie und nach 2,5 Jahren auf einmal geht er kaputt und wir müssen einen neuen kaufen.
Ja.
Ist ja auch ein Zwiespalt, wie du schon angesprochen hast. Unternehmen verdienen Geld, indem sie neue Geräte verkaufen.
Genau.
Wie geht man damit um? Umweltschutz auf der einen Seite, Marktwirtschaft, wenn man so will, auf der anderen.
Also das ist ja ein Kern des Problems, dass die Geräte zu echten Kampfpreisen im Markt angeboten werden. Also die Waschmaschine, die ich gerade genannt habe, 1400 Schleuderumdrehungen, vielleicht 7 Kilo Fassungsvermögen, kriegst du, wenn du die Märkte dir anguckst, die ganzen Flyer, die in den Zeitungen sind, für gute 400 Euro. Wir haben uns gerade einen Kaffee gezogen, so einen Kaffeeautomat. ist ein Lifestyle-Produkt, ist technisch nicht anspruchsvoller als eine Waschmaschine. Da kriegst du locker 1.000 Euro für. Das heißt also, die Waschmaschine ist nicht so ein Produkt, wo die Leute sagen, da gebe ich gerne sehr viel aus, sondern die muss einfach waschen und zu möglichst geringen Einstiegskosten. So, und jetzt hast du so eine Waschmaschine, die versagt irgendwann ihren Dienst. Wenn du gut bist, rufst du noch den Kundendienst. Wenn du sagst, okay, die ist 4 Jahre gelaufen, es reicht mir, kaufst du dir gleich eine neue. Aber nehmen wir an, du kontaktierst den Kundendienst. So eine Reparatur ist ja nicht gerade preisgünstig. Also unter 150 Euro wirst du sicherlich für ein Hausgerät dann noch keine Reparatur bekommen. Das heißt, wir haben günstige Geräte und Servicepreise, die schnell unwirtschaftlich werden aus dieser Sicht. Andersrum ist es aber ökologisch sinnvoll, die Geräte weiter zu betreiben und zu reparieren. Und da brauchen wir jetzt irgendwie eine Unterstützung. Ich will jetzt nicht sagen, macht die Hausgerätepreise hoch oder macht die Servicepreise runter. Als Metaller möchte ich auch, dass alle entsprechend fair bezahlt werden und eine Reparatur kostet halt so viel, wie sie halt kosten muss. Aber da brauchen wir irgendwie einen Anreiz. Entweder müssen wir Reparaturen fördern, vielleicht subventionieren, Anreize geben, dass man Sachen reparieren lässt oder auch Hersteller honorieren, die sowas anbieten.
Oder ein weiterer Punkt, der auch viel diskutiert wird, ist Geräte so konstruieren, dass man sie zu großen Teilen selber reparieren kann. Das geht natürlich beim Fahrrad einfacher als jetzt bei einer Waschmaschine, das gebe ich zu. Aber dennoch könnte man ja eine Waschmaschine womöglich so konstruieren, dass da Ersatzteile jeder Verbraucher selbst austauschen kann. Was meinst du?
Das wäre zu einem gewissen Grad denkbar. Es kommt immer noch der Sicherheitsaspekt dazu, also da sind elektrische Bauteile drin. Aber natürlich kann ich ein Gerät konstruieren, dass es sehr, sehr servicefreundlich ist. Das heißt aber auch wieder, ich investiere in das Gerät, in die Gerätekonstruktion. Und idealerweise geht ja eine Waschmaschine, die ideale Waschmaschine geht ja nicht kaputt. Das heißt, ich konstruiere Servicefreundlichkeit rein, die Geld kostet, die im Moment auch kein Kunde bezahlt, die sehr selten nur in Anspruch genommen wird. Und genau da sind wir in dem Dilemma. Wir würden im Moment was reinkonstruieren, was keiner bezahlt. Und da muss jetzt der Anreiz rein, dass man vielleicht neben einem Energielabel für die Hausgeräte ein Service-Label mit einführt. Viele gucken in Testberichte, Stiftung Warentest, wie hat ein Gerät wo abgeschnitten. Und wenn dann ein Bewertungspunkt auch die Servicefreundlichkeit wäre, wäre das schon mal ein Anreiz wieder für die Hersteller zu sagen, okay, wir investieren da was mit rein und konstruieren die Geräte so, dass sie auch servicefreundlich sind. Weil aktuell wird alles so konstruiert, dass es kostengünstig zu fertigen ist. Und kostengünstige Fertigung heißt ja nicht immer Servicefreundlichkeit.
Absolut guter Punkt. Bleiben wir mal aber gleich bei der Fertigung. Denn auch die Fertigung ist ja ein Prozess, bei dem man durchaus Energie und Ressourcen schonen kann. Wie könnt ihr da Hausgeräte energiesparsamer herstellen?
Ja, das geht ja hauptsächlich über den Stromverbrauch in so einer Fertigung. Und ich denke, das ist so das Übliche, dass man Solarenergie nutzt, um entsprechend Fertigungsstätten zu betreiben.
Das geht für ganze Fabriken auch sogar?
Also Fabriken haben große, große Dächer. Da kann man Solarenergie drauf installieren. Die stehen meistens etwas außerhalb. Also wäre es auch sicherlich kein Problem, da Windkraftanlagen aufzustellen für die Fertigung. Aber ich glaube, die meiste Energieverbrauch entsteht jetzt nicht in der Produktionsstätte, sondern bei den ganzen Zulieferern, die Teile anliefern, Metallindustrie. Da wird ja auch eine Menge Energie verbraucht. In der reinen Montage der Geräte an den Fertigungslinien haben wir Stromverbrauch, Druckluftanlagen sind dort, aber das ist ja am Ende auch Stromverbrauch. Und das wird man auch mit durch Solarenergie bewerkstelligen können, die man vor Ort erzeugt.
Ich habe mich ein bisschen informiert über eure Firma und war ganz überrascht, dass ihr auch Kochöfen produziert für Menschen in Indien, die kein Geld für Strom oder Gas haben. Das heißt, das sind ganz einfache Öfen, es gab da auch Bilder im Netz, die man praktisch aufstellt und befeuern kann, die aber gleichzeitig auch sparsamer sind, als man das von einer offenen Feuerstelle kennt. Wie tragen solche Produkte auch zum Umweltschutz bei?
Ja, da muss man jetzt wirklich gucken, wie sind einzelne Märkte gestrickt. Und das, was du ansprichst, ist ja aus der Dritten Welt ein Projekt gewesen, wo man gesagt hat, da gibt es bisher nur Feuerstellen und wir konstruieren so einen ganz einfachen Ofen, der zumindest das effektiver darstellt als die Feuerstelle. Also das kannst du jetzt nicht vergleichen mit einem Induktionsbackofen, der hier bei einem Fünf-Sterne-Koch ist, sondern das ist wirklich auf den Markt zugeschnitten. Ich glaube, in einem anderen Projekt hatte man dann auch kleine Kühlboxen zur Verfügung gestellt, damit die Lebensmittel, die von über Tage transportiert werden müssen, weil man nicht einfach mal um die Ecke in den Supermarkt geht, frisch gehalten werden können.
Aber inwiefern beeinflusst so etwas wirklich auch die Umweltverschmutzung? Also kann man da tatsächlich erkennbar reduzieren an Ressourcen, Verbrauch?
Ich glaube, da zählt jede einzelne Maßnahme. Und wenn es uns gelingt, dass weniger Energie für die Feuerstelle aufgebracht wird, heißt das auch weniger CO2-Ausstoß und heißt in Summe weniger Abgabe an die Atmosphäre. Und das hilft an jeder Ecke. Also der große Wurf ist es nicht, aber jede kleine Maßnahme hilft ja auch. Und das ist jetzt so ein Projekt gewesen, was man wirklich für einen bestimmten Markt versucht hat umzusetzen. Und so musst du jeden Markt betrachten. Wäsche waschen ist ja auch nicht gleich Wäsche waschen. In Indien wird anders gewaschen als in China und in China anders als in Europa. Und in Europa ist das auch unterschiedlich. Die Briten waschen anders als die Deutschen. Und da musst du für jeden Markt entsprechend ein Angebot haben. Und da kommt jetzt wieder die Vernetzung ins Spiel, dass ich dann marktspezifisch Angebote machen kann, um beispielsweise den Programmablauf für ein bestimmtes Waschprogramm anzupassen.
Du hast gerade gesagt, jeder kleine Schritt, jeder Handgriff, jeder Baustein zählt, auch beim Umweltschutz. Kommen wir doch mal zum Schluss zu dir persönlich. Wie lebst du eigentlich Nachhaltigkeit bei dir ganz im Alltag, ganz gewöhnlich?
Ich versuche, so weit wie es geht, aufs Auto zu verzichten.
Nimmst dafür das Motorrad?
Das Motorrad ist jetzt sicherlich vom Baujahr und vom Verbrauch da keine echte Alternative. Aber ich versuche dann doch, wenn es passt, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich habe 7 Kilometer zur Arbeit ins Büro. Da versuche ich das Fahrrad zu nutzen. Aktuell ist bei uns im Gespräch so ein Jobbike. Also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, das dann vielleicht öfter zu nutzen, weil mit dem Jobbike fährst du dann oder mit dem E-Bike fährst du dann Strecken, wo du sonst das Auto genommen hättest. Also hier ins IG Metallhaus wäre ich mit dem Fahrrad jetzt nicht gekommen, aber mit dem E-Bike wäre das schon eine machbare Distanz. Und so versuche ich entsprechend, denke ich so wie jeder andere, einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, insgesamt leisten wir hier uns zu viel. Also unser Beitrag für die Umwelt könnte besser sein. Ich merke auch, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass die Stadt für Fahrradfahrer schlecht gestaltet ist. Da kann bestimmt auch noch ganz viel passieren, um eine echte Alternative zum Auto zu bieten. Und ich war die Tage auf Dienstreise und habe nicht den Flieger benutzt, sondern bin mit dem ICE gefahren.
Das Thema ist dir also doch erkennbar wichtig. Das merkt man, wenn du so drüber sprichst. Wie ist das bei den Kolleginnen und Kollegen? Wie wichtig ist denen das Thema Umweltschutz?
Ich denke, das ist für uns alle ein wichtiges Thema. Aber wir sind alle zusammen noch irgendwie in der Komfortzone. Und die Fridays for Future-Bewegung hat angefangen, uns die Augen zu öffnen. Vom Hirn, vom Verstand wissen wir, was zu machen wäre. Aber wir brauchen immer noch einen Anstoß, einen Anreiz, das tatsächlich zu machen. Das, denke ich, ist nicht nur bei uns im Betrieb so, sondern in der Gesellschaft.
Was meinst du, was müsste die IG Metall tun, damit sie als soziale Kraft, aber auch als nachhaltige Kraft gleichermaßen wahrgenommen wird?
Ich glaube, wir müssen auf der einen Seite das weiter tun, was wir schon immer machen, für soziale Gerechtigkeit in der Arbeitswelt weiter eintreten. Wir müssen aber auch den Technologiewandel vorantreiben, weil mit unseren jetzigen Produkten, die wir herstellen, werden wir in Zukunft nicht mehr bestehen können. Ein großes Beispiel oder woran sich das festmacht, ist für mich die Automobilindustrie. Ja, wir haben all die Jahre in der Automobilindustrie Geld verdient, indem wir Spritfresser in die Welt verkauft haben. Es gab mal vor vielen Jahren diesen Ansatz mit dem 3-Liter-Lupo. Der ist relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden und stattdessen hat man SUVs verkauft. Und das geht so nicht weiter. Also wir müssen schauen, dass wir sinnvolle Verkehrstechniken entwickeln. Da meine ich jetzt nicht nur das Auto, weil aus meiner Sicht ist es am Ende egal, ob ich mit einem Verbrennerauto oder mit einem Elektroauto im Stau stehe. Das löst das Verkehrsproblem nicht, wenn ich den Antrieb wechsle. Also wir müssen andere Konzepte entwickeln, Also öffentlichen Verkehr, das müssen wir als Organisation, als IG Metall auch mit unterstützen. Und wir müssen,
das heißt auch öffentlichkeitswirksam mit unterstützen.
Genau, auch das. Und wir haben aber dann auch die Kolleginnen und Kollegen in den Fabriken, in den Standorten, die noch diese in Anführungszeichen veraltete Technik herstellen. Das ist der große Spagat hier über Konzepte, über Qualifizierung, auch ein ganz wichtiges Thema, und über Innovation und Entwicklung, da den Sprung zu schaffen in neue Produkte mit den Belegschaften, die wir haben, die wir dann aber qualifizieren müssen. Also das ist nicht nur Produktentwicklung, Produktinnovation, auch Qualifikation. Und da müssen wir als Organisation den Rahmen mit verschaffen.
Ökologisch, vernetzt und sozial gerecht. So soll die Zukunft der Hausgerätebranche aussehen. Schön, dass ihr heute wieder bei uns wart. Ich sage Tschüss, mein Name ist Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten, ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetall-bbs.de.